Die technischen Probleme sind behoben. Dann herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich möchte kurz Herrn René Pfeiffer vorstellen. Spitzname Chavalins, wusste ich noch nicht. Aber Sie können gerne dazu ein paar Takte erzählen. Und das Thema heißt sichere Kommunikation und Datenhaltung für Unternehmen. Bitte sehr.
Ich rede mal kurz über mich. Ich bin hier in meiner Funktion als Vertreter der DeepSec. Die DeepSec ist eine internationale IT-Security-Konferenz. Wir veranstalten jedes Jahr und wir haben dadurch, dass wir halt Gäste und Vortragende aus 4 Kontinenten haben, einen sehr guten Überblick, was gerade funktioniert und nicht funktioniert. Und ich kann Ihnen versichern, man schläft nach jeder Konferenz ein bisschen schlechter. Ich möchte halt jetzt das Thema Kommunikation und Datenhaltung ein bisschen beleuchten. Und damit das Ganze nicht zu weitläufig wird, ja, muss ich ein paar Vereinfachungen treffen. Sprich, wenn wir über Daten reden, Daten sind allgegenwärtig, das haben wir heute schon herausgefunden. Es werden auch sehr große Anstrengungen unternommen, Daten zu bekommen, weil Daten, die bei einem selbst anfallen, hat man mal schnell, vielleicht müssen wir auch Daten von anderen haben. Die deutsche Bundesregierung lässt sich das Beschaffen von Daten sehr viel Geld kosten, wie Sie in dem Bild sehen. Das ist ein Aufklärungsschiff der deutschen Bundesmarine. Von denen gibt es 3. Und um das Ganze jetzt ein bisschen in Kontext zu bringen und die Zeit einzuhalten, möchte ich gerne noch ein paar Vereinfachungen verwenden. Ich möchte keine Cloud-Lösungen diskutieren. Ich möchte nicht das Wort Cyber verwenden. Machen Sie mal den Spaß, lesen Sie die Zeitung, ersetzen Sie Cyber durch Technik und die Nachrichten machen immer noch Sinn. Ich kann keine Produktpräsentationen bieten, weil ich kein Produkt habe. Ja. Das heißt aber auch, es wird kein Märchenende geben, sondern ich kann Sie nur auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die Sie beachten müssen. Und Sie müssen dann den Herstellern unangenehme Fragen stellen. Und ich werde mich ausschließlich auf das Internet beschränken, weil wenn Sie Daten in der Cloud haben oder zu Hause oder in der Firma, müssen Sie ja sowieso über das Internet dorthin. Kleiner Test, wer kann noch offline arbeiten? 1, 2, 3, 4. Oh, na okay. Immerhin. Ja. Also ich auch, ja. Also ich habe genug zu tun. Aber prinzipiell heißt es, für den Geschäftsbetrieb, wenn Sie kommunizieren wollen, brauchen Sie in der Regel ein Netz. Ja? Es sei denn, Sie schicken einen Reiter los oder einen Fahrradboten. Geht auch noch. Ja? Aber das heißt, wir fokussieren uns mal auf das Internet. Ja? Gut. Die schöne neue digitale Welt schaut, wenn man die falschen Zeitschriften liest, so aus. Ja? Sie freuen sich, weil Sie haben ein neues Spielzeug bekommen, Sie haben ein neues neuer Fernseher, mehr Farben, neues Handy, mehr Apps, ja, perfekt. Ja. So schaut es in der Regel in der Werbung aus. Wenn Sie mit IT-Security-Spezialisten reden, dann erzählen die Ihnen etwas von einer Parallelwelt, die Sie so nicht kennen. Ha. Moment, der ist zu langsam. Ja. Das ist die Ansicht von IT-Security-Spezialisten, wenn man mit denen mal redet und fragt, hast du das Produkt schon gesehen, hast du das schon angeschaut, dann schaut das wirklich so aus. Ja. Sie sehen auch, die Farben sind ein bisschen eingeschränkt. Ja. Ist halt nicht ganz die Werbung. Aber damit wir halt auch den Blick nicht verlieren, ja, und den Wald suchen müssen, möchte ich kurz mal darauf kommen, was als Basis für diesen Vortrag gilt. Ich will eine kurze Risikoanalyse anstellen und die Frage stellen, ob Sie als Unternehmer vielleicht Spionage ausgesetzt sind. Ja. Vielleicht wissen Sie das noch nicht. Um das zu machen, nehmen wir einfach mal die Zeitung. Wir nehmen das Wall Street Journal aus dem März 2000, schauen uns diesen Artikel an, der den Titel trägt Why We Spy on Our Allies. Und dann schauen wir uns mal die farblich markierten Passagen an. Europäische Technologie ist einfach zu minderwertig, das zahlt sich nicht aus, die zu stehlen. Europäische Firmen bestechen, die kriegen nur Aufträge, weil die Produkte so schlecht sind, wenn sie bestechen. Und deswegen spionieren wir. Wir in dem Fall die Vereinigten Staaten. Und wir müssen das deswegen machen, ja, weil in einigen europäischen Ländern Bestechungsgelder von der Steuer absetzbar sind. Wenn Sie jetzt glauben, dass das eine Satire ist, der Autor dieses Artikels war der ehemalige Direktor der Central Intelligence der USA. Wir reden jetzt hier von einem Artikel, der 13 Jahre vor der NSA-Affäre durch Edward Snowden publiziert wurde. Das ist keine klassifizierte Publikation, die geheim ist. Das stand im Wall Street Journal. Und wenn Sie die Presse verfolgt haben, diese Argumente, die hier vorgebracht werden, werden jetzt gerade wieder bekräftigt durch Volkswagen. Produkte sind minderwertig, man muss da irgendwie was tun, damit man den Markt bekommt. Ja. Und deswegen ist man Ziel von Spionage. Das steht hier ganz klar. Ja. Ich verwende diesen Text eigentlich schon seit 2001. Wir reden hier auch von einer Welt, wo es noch keine Terroranschläge im großen Stil gab, in der westlichen Welt, ja, wo die World Trade Center noch standen, wo niemand wusste, wofür Geheimdienste eigentlich da sind. Und hier steht, wofür sie da sind. Und ich möchte es mal bei dieser Risikoanalyse belassen, weil das Problem ist, wenn Sie jetzt bei den Vorsichtsmaßnahmen Ihre Ansprüche etwas senken, ja, dann können Sie sicher sein, dass etwas durchgeht. Und wir haben am Anfang der Veranstaltung gesehen, der beste Angriff ist der, den man nicht sieht. Ja. Und hier steht auch ganz klar drin, woher diese Angriffe, die man nicht sieht und die sehr teuer sind, kommen. In der Regel nicht von organisierten Verbrechen. Und wenn Sie jetzt, Ihre Ansprüche senken, dann werden Sie irgendwann da hineingeraten. Und auch wenn Sie nicht Airbus sind, wenn Sie nicht Volkswagen sind, vielleicht sind Sie interessant, weil Sie in einer Kette von Abhängigkeiten stehen. Vielleicht kommunizieren Sie mit jemandem, der irgendwo drin hängt. Gut, aber das ist ja alles kein Problem, weil es gibt ja ein Abkommen, die Datenschutz-Gesichtspunkte regelt. Sie kennen sicher die International Safe Harbor Privacy Principles, die als Ausgangspunkt die EU-Direktive für Datenschutz haben, die es seit 1995 gibt. Und diese Direktive regelt den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, hat natürlich auch Konsequenzen für Firmen, die personenbezogene Daten verarbeiten oder generieren. Ja. Und da es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Datenschutz in den USA und Europa gibt, hat man sich gedacht, das ist jetzt blöd, ja. Weil wenn wir an dieser Direktive festhalten, kann ja keine EU-Firma mehr Dienste in Anspruch nehmen, wo es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. Aber in der Politik ist sowas immer sehr leicht zu lösen. Sie brauchen überhaupt gar keine technischen Anstrengungen zu unternehmen. Sie deklarieren einfach, das ist gleich. Das ist der Inhalt dieser Safe Harbor Abkommens. Die EU-Kommission hat, ohne einen Vertrag aufzusetzen, gesagt, ja, das wissen wir alles, aber wir beschließen, das passt schon. Das ist die rechtliche Grundlage, die ihre Daten schützt. Und das wurde 2000 umgesetzt, im Sinne von proklamiert, ja. Und das hat, wenn man es genau nimmt und den Text von eben im Kopf behält, eigentlich nur ein Jahr gehalten, weil dann kam ja in den USA der Patriot Act und später kamen die Enthüllungen über das PRISM-Programm, was es ja auch schon länger gibt als 2013. Bedeutet, das Safe Harbor Abkommen ist ein Lippenbekenntnis, das gerade mal ein Jahr galt. Und dann wurde es eigentlich überstimmt von Gesetzen, weil das ist kein Gesetz, das ist eine Idee, ja, irgendwie zu belegen, wieso man jetzt Daten von A nach B transferieren kann, ohne sich über den rechtlichen Schutz Gedanken zu machen. Ja? Das heißt, das Safe Harbor Abkommen hat eigentlich, wenn Sie aus der Technik kommen, keinerlei Bedeutung, weil es gar keine Kriterien gibt, die dieses Abkommen rechtfertigen. Das sollten Sie wissen, wenn Sie Daten über Netze transportieren. So, aber was wollen wir jetzt eigentlich von Kommunikation und Datenhaltung? Was erwarten wir uns? Wir erwarten uns klassisches Ziel. Ja? Wir wollen, die Daten sollen vertraulich bleiben in diesem Rahmen, sprich ich deklariere sie als vertraulich, dann sollen sie es auch bleiben. Ja? Sie sollen integer bleiben und verfügbar bleiben. Das ist so die gängige Anforderung, die Sie aus der IT kennen. Sie können das Ganze noch ein bisschen erweitern, indem Sie sagen, ja, ich möchte auch eine Authentizitätsprüfung haben, ich möchte auch nicht, dass jemand eine Nachricht übermittelt und dann sagt, ich bin gar nicht der Autor. Ja? Wenn Sie das Ganze aber noch weiter treiben, wollen Sie vielleicht auch eine Zurechenbarkeit haben für Accounting, haben wir auch schon in vorigen Vorträgen gehört, wir wissen, wer hat was gemacht, ja, damit ich halt einfach nachvollziehen kann, sollte etwas passieren, wo geht das hin? Es gibt hier zwei Kriterien, die sind jetzt in letzter Zeit ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Sie wollen, obwohl es komisch klingt, Sie wollen vielleicht eigentlich auch Anonymität wahren bei Ihren Datentransmissionen, weil wenn ein Geschäftspartner oder ein Konkurrent weiß, wann Sie mit wem telefonieren, dann ist das Information, die Sie vielleicht nicht preisgeben wollen. Ja? Und dasselbe gilt zum Beispiel auch, das ist jetzt ein bisschen konträr zu der Verbindlichkeit, aber vielleicht wollen Sie auch manchmal Kommunikation glaubhaft abstreiten, um sie zu schützen. Ja? Diese beiden Dinge gehen ein bisschen Hand in Hand, weil vielleicht bereite ich gerade ein Angebot vor, wo es um siebenstellige Eurobeträge geht oder mehr. Und vielleicht will ich nicht, dass ein Konkurrent mitkriegt, wer mir dabei hilft, dieses Angebot zu erstellen. Ja? Und das bedeutet, das sind die Anforderungen an meine Unternehmenskommunikation. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, mit den Mitteln, die Sie tagtäglich verwenden, können Sie nicht alle erfüllen. Und Sie kennen das aus Ihrem Unternehmen, Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Teile davon, oder wenn Sie Glück haben, alle, das geht nicht, und die beiden widersprechen sich, ja, zu erfüllen. Sie müssen entscheiden, wann wähle ich welches Medium und wann verwende ich welche Ressource. Ja. Und alltäglich, was verwenden Sie so alltäglich? Sie werden wahrscheinlich mal telefonieren. Ja. Der Begriff Festnetz müsste man eigentlich austauschen. Festnetz ist das, was die Telekoms mal gemacht haben. Heißt im Prinzip nur mehr, da gibt es ein Kabel, was fest ist. Ja. Und das war es auch schon. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die Telekom Austria ist einer der ersten großen Telekommunikationsfirmen, die für den Transport und die Vermittlung von Gesprächen auf Voice-over-IP umgestellt haben, intern. Ja. Bedeutet, Festnetz ist eigentlich ein klassischer Begriff. Letztlich haben Sie auch ein Datennetz dahinter. Sie können auch Mobilfunk verwenden. Ist, abgesehen von der Luftschnittstelle, der lädt nicht weit, weil irgendwann muss die Funkzelle auch mal mit einem Kabel reden. Sie werden wahrscheinlich E-Mail verwenden und Sie werden wahrscheinlich Messenger-Apps verwenden. Ich habe die jetzt absichtlich so weit gefasst, weil ich jetzt nicht auf alle eingehen möchte. Ich gebe Ihnen dann nachher noch einen Tipp, wie Sie die bewerten können. Und wenn Sie sich die Kommunikation anschauen, dann es kann sein, dass diese Telefonie teilweise noch über das alte Telefonnetz geht. De facto geht so ziemlich alles, was transportiert wird, über das Internet. Das heißt, Sie landen irgendwann im Internet, ob Sie es merken oder nicht. Ja, und wo geht das Internet hin? Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das Internet Daten transportiert? Das ist eine Karte, die ist relativ alt. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon aus dem 20. Jahrhundert ist. Das sind Seekabel. Ja? Bedeutet, das Internet verwendet hauptsächlich kabelgebundene Übertragungen. Meistens jetzt schon Glasfaser statt Kupfer, weil es auch billiger ist und sich nicht zu stehlen. Ja. Aber Kabel werden über Land und über See verwendet, wenn es denn geht. Und die meiste Kommunikation, die Sie über das Internet transportieren, sind kabelgebunden. Es gibt natürlich Satelliten- und Richtfunkstrecken, aber die setzen Sie nur da ein, wo Sie es unbedingt müssen. Zum Beispiel in Österreich, weil Sie haben viel Gestein im Weg. Ja. Wenn Sie Berge haben, ist es vielleicht gescheiter, wenn Sie Richtfunkstrecken verlegen oder aufbauen, statt jetzt über Tunnel zu graben. Ja. Haben einen Nachteil, Sie haben eine niedrigere Bandbreite als Glasfaser, deswegen sind Sie auch nur in bestimmten Szenarien einsetzbar. Ja. Andere Möglichkeit ist noch schlecht erschlossene Gebiete. Also sprich, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie in der Wüste Geschäftsbriefe schreiben, aber wenn Sie es denn wollten, dann werden Sie wahrscheinlich auf Satelliten angewiesen sein. Ja. Gut, aber das heißt für uns, das Backbone des Internets ist kabelgebunden. Sie können davon ausgehen, dass Ihre Kommunikation über Kabel geht. Was fällt uns zu Kabeln ein? Erinnern Sie sich an Vodafone Griechenland und die Athen-Affäre? Für die, die es nicht wissen, am 4. März 2005 hat man Schadsoftware in dem gesetzlich vorgeschriebenen Lawful Deception System von Vodafone Griechenland gefunden. Das hat Ericsson bei einer Wartung entdeckt, hat das gemeldet Und 5 Tage später hat sich der technische Leiter von Vodafone erhängt. Traurig. Man hat natürlich versucht herauszufinden, wann die da draufkommen. Und im Zuge der forensischen Untersuchung hat man alle Spuren gelöscht. Unwiederbringlich. Also das ist jetzt nicht ein, ja, das ist da irgendwo drauf, wir müssen nur suchen. Die sind weg. Ja? Und die Software, die man da gefunden hatte, die hat Telefonate von über 100 Regierungsmitgliedern abgehört und sie auf 14 Prepaid-Handys weitergeleitet. Zu der Zeit ging es um die Vergabe der Olympischen Spiele. Man hat da anscheinend Verhandlungen geführt, aber Sie erkennen die Parallele. Sie erstellen ein Angebot. Es geht um sehr viel Geld. Und jemand möchte wissen, mit wem Sie reden. Ja? Die Täter sind nicht bekannt. Das heißt, man hat Anstrengungen unternommen, das aufzuklären. Es gibt Theorien, es gibt keine Beweise. Wenn Sie das nachlesen wollen, suchen Sie nach The Athens Affair, IEEE Spektrum, Juli 2007, hat ein griechischer Mathematiker die Geschichte nacherzählt, sodass Sie wissen, was kabelgebundenes Netz heißt. Jetzt könnten Sie sagen, ja, das war 2005 und das war die Olympiade. Passiert ja nicht. Kennen Sie Belgien? Kennen Sie die Belgacom? Die Belgacom ist ziemlich der größte belgische Telefonanbieter, Telekom Belgien. Techniker haben, unter, da haben wir auch schon was drüber gehört in unseren Vorträgen heute, Anomalien entdeckt im Netzwerk. Ja, im Sommer 2012. Diesen Anomalien ist man nachgegangen und hat festgestellt, die jetzt bekannte Schadsoftware Regin, die schon seit über 10 Jahren aktiv ist, ist bei der Belgacom aktiv. Auf PCs, ja, Computersystem. Man hat fast ein Jahr gebraucht, ja, um die Software zu isolieren und zu analysieren. Die hat sich also wirklich gut versteckt. Sie können davon ausgehen, annehmen wir meinen ersten Vortrag heute, wenn das da erst erkannt wird, ja, bedeutet das, dass es schon Jahre vorher dort installiert wurde. Und das war eine hochspezialisierte Attacke auf Datendiebstahl, aber nicht, um die Belgacom auszuforschen. Sie sehen hier ganz deutlich, ja, dass Telekommunikation, das ist wertvoller als Gold. Ja. Wenn Sie Zugang zur Telekommunikation haben und das mal in Echtzeit abgreifen können, ja, dann können Sie immer noch sieben. Also sprich, Sie stauen einen Fluss, weil Sie brauchen das Wasser, weil da Gold drin ist. Ja. Genau das passiert. Und die Spuren führen in dem Fall zum britischen Geheimdienst, GCHQ. Und die Infektion begann sehr wahrscheinlich auf forensischen Untersuchungen 2010. Diesmal hat man keine Spuren gelöscht, praktischerweise. Ja. Jetzt werden Sie vielleicht denken, das ist ja ungeheuerlich, das ist ja illegal. Das ist illegal, das darf man nicht, das ist strafrechtlich höchst problematisch, ja, kann man verfolgen. Das macht aber nichts, weil der GCHQ hat seit 2008 einen Freibrief für illegale Operationen. Das heißt, nehmen Sie die Strafgesetzbücher der Welt, die gelten für alle Menschen außer dem GCHQ. Können Sie auch nachlesen, gibt es einen Artikel, nennt sich Operation Socialist, was diese Attacke auch beschreibt, als Kommandonamen, Operationsnamen, finden Sie in The Intercept. The Intercept ist ein Online-Magazin. Ja. So, Kabel sind toll. Ja. Das heißt, wir wissen schon seit 2 Jahren, das Einzige, was uns halbwegs schützt, ist das Konzept der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass Kabel Freiland, Freiwild und für jeden zugreifbar sind, ich übertreibe es absichtlich, weil wir haben jetzt nur 2 Fälle, die wir wissen nicht, die wir nicht wissen. Ja. Bedeutet das, Sie brauchen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo garantiert niemand unterwegs reinschauen kann. Und das Ganze funktioniert im Überblick sehr einfach. Sender kennt den Schlüssel der Empfänger und umgekehrt. Ja. Und nur der Empfänger kann die Nachricht entschlüsseln. Deswegen Ende-zu-Ende. Sie können mithören, aber Sie werden nichts davon haben. Ja. Und ganz wichtig, das Transportsystem kann nicht in die Nachricht hineinschauen. Das ist wichtig. Nicht, weil ich die Belgacom nicht mag oder nicht, weil ich was gegen Vodafone Griechenland habe, sondern weil ich annehmen muss, ja, dass auf den Trägerkabeln und an den Endpunkten oder bei den Organisationen, die sie betreiben, vielleicht eine Sicherheitslücke entstanden ist. Ich mache dir noch keinen Vorwurf. Ja. Es ist schwer, ein großes Netz abzusichern und sie werden einfach Ziel, sobald sie ein großes Netz haben. Der Nachteil bei dieser Geschichte ist, das kennen Sie vielleicht auch aus der Praxis, Sie brauchen ein Schlüsselmanagement. Ja, das heißt, Sie brauchen sowas digital für Tausende von Ihren Geschäftspartnern, das wird ein bisschen schwierig bis unmöglich. Ja? Noch dazu, das erleben wir bei der Konferenz ganz gerne oder ungern, Identitätsprüfung ist notwendig. Wir kommunizieren mit Vortragenden, ja? Und wir haben es ja auch teilweise mit Vortragenden zu tun, die Schwachstellen publizieren wollen, die noch nicht vorher publiziert wurden. Jetzt will ich das natürlich nicht in eine E-Mail packen und der Welt erzählen. Ja? Aber jetzt haben sie halt das Problem, kann wer verschlüsselt kommunizieren und wer bist du und bist du echt oder bist du nur jemand, der eine Mail schreibt? Sehen sie an der Mail nicht. Ja? Das heißt, das ist schwierig. Ja? Es gibt da Wege, das zu lösen. Ja? Aber es bleibt schwierig. Und es gibt Lösungen dafür, es gibt mehrere Softwarepakete, die das versuchen anzubieten, aber selbst wenn sie die verwenden und selbst wenn sie ganz tolle Messenger verwenden, die die Identität ihres Empfängers, Senders in Grafiken kodieren, sagen, ah, die Grafik kenne ich, ja, was heißt das? Ja, weiß ich nicht. Das bleibt bestehen. Trotzdem ist das mathematisch die einzige Möglichkeit, wie sie ihre Kommunikation absichern können. So. Das weiß die deutsche Bundesregierung und hat sich gedacht, es wäre doch toll, wenn man sicher vertrauliche und nachweisbare E-Mail anbieten könnte. Das ist mittlerweile Gesetz und der Techniker fragt sich, was das heißt, weil die Daten sind sogar abschnittsweise verschlüsselt. Das steht bei der Beschreibung von D-Mail drin. Da muss man sich doch fragen, was sind diese Abschnitte und warum ist das da nicht verschlüsselt? Ja, wer hat ein Interesse daran? Bedeutet, unterm Strich, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht implementiert. Nichtsdestotrotz ist das Ding eine für Behördenkommunikation gedacht, zur Bürgerbehörde, Unternehmenbehörde. Ja. Und sie wissen auch, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich recht praktisch wäre und wollen das Browser-Add-ons implementieren. Webbrowser sind die Software auf diesem Planeten, die am schlechtesten geschrieben ist. Ja. Wenn Sie Sicherheitslücken finden, finden Sie zuerst da und wahrscheinlich dann in Ihrer Waschmaschine. Ja. Und da soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung passieren. Das Konzept ist beachtlich. Die Idee ist gut, das Design, sagen wir es mal mit britischem Understatement, ist verbesserungswürdig. Ja. Schreiben Sie einen Brief. Ja. Papier zu kleben, fällt besser. Messenger habe ich eben erwähnt. Ja. Es gibt einen Haufen von Messenger-Systemen und die Electronic Frontier Foundation hat versucht, die mal zu bewerten. Weil es hilft ja nichts, wenn Sie jetzt lang und breit über Mathematik reden und schauen, wie der Code ist so und schauen, wie toll das gelöst ist. Ja. Man kann sie leider ein bisschen schlecht lesen. Ja. Hier sind, ich rechne, 7 Checkpunkte. Encrypted in Transit, also gibt es während dem Transport eine Verschlüsselung? Ja, nein. Ist es so verschlüsselt, dass der Anbieter es nicht lesen kann? Kann man die Identität von Kontakten überprüfen? Sind Kommunikationen, die ich in der Vergangenheit geschickt habe, kompromittiert, wenn der Schlüssel gestohlen wird? Kann man den Code anschauen? Ja? Also erlaubt es der Hersteller, dass ich den Code inspizieren kann von einer unabhängigen Firma? Ist das Design der Sicherheit gut dokumentiert? Es hilft mir nichts, wenn der Provider sagt oder der Anbieter, schreib deine Mails über uns, weil wir verschlüsseln. Ja, abschnittsweise oder ganz oder für 10 Minuten, das weiß ja keiner. Das muss dokumentiert sein, offen und klar. Ja? Und wurde dieser Code einem Audit unterzogen? Ja? Ich habe jetzt hier nur 4 Beispiele rausgesucht. Ja? Skype kennt jeder, schneidet am schlechtesten ab. Viber kennt auch jeder, also fast jeder, aber das ist dann schon in Saudi-Arabien verboten, weil es den Transport verschlüsselt, aber die haben wahrscheinlich weitergelesen. Und hier sind zwei Messenger, die es ernst meinen. Ja. Der eine ist freie Software, der andere proprietär und die hatten noch keinen Audit. Ja. Ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn Sie nach EFF Secure Message Scorecard suchen, finden Sie diese Liste. Ja. Da ist jetzt halt kein E-Mail-Programm dabei, weil Sie haben sich jetzt nur mal Messenger angeschaut, aber Sie können genauso diese Kriterien nehmen, können so ein Messenger geben. Okay, hör mal zu. Du beantwortest jetzt 7 Fragen. Und davon ist abhängig, ob du einen Auftrag kriegst oder nicht. Ja? Können Sie auch mit Cloud-Anbietern machen. So, was bedeutet? Was kann ich Ihnen empfehlen? Telefonzellen im Nebel, weil dann sieht keiner, wenn sie reingehen. Ja? Nein, das ist unpraktisch, ja? Das können wir einfach nicht mehr machen. Ja? Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil in einem der vorherigen Vorträge war auch ein guter Tipp. versuchen sie gar nicht erst, ihre Infrastruktur abzusichern, ohne zu wissen, was sie eigentlich an Daten haben. Sie müssen tatsächlich, wenn sie sichere Kommunikation einführen wollen, als Konzept, wissen, wie sind denn eigentlich meine Daten geartet? Weil ich kann Ihnen versichern, Sie haben nicht nur hochvertrauliche Daten im Unternehmen. Sie haben auch Daten, die Sie gerne rausgeben, weil Sie machen ja wahrscheinlich auch Werbung. Ja? Und es macht ja keinen Sinn, alles gleich zu behandeln, aber Sie müssen zuerst diese Klassifikation haben. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, dieses Budget dafür zu bekommen, dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Diese Klassifikation der Daten können Sie für alle Sicherheitsmaßnahmen und für alle Controlling-Maßnahmen, um Geld zu sparen, verwenden. Wenn Sie mal wissen, was Sie haben, ja, dann wissen Sie auch, was Sie brauchen. Und ganz wichtig, man muss dann, wenn man diese Daten klassifiziert hat, Transportwege festlegen, im Sinne von, diese Inhalte dürfen das Telefonnetz nicht betreten. Ja? Oder diese Inhalte dürfen nicht per E-Mail verschickt werden, die nicht verschlüsselt ist, Ende zu Ende. Das können Sie als Policy festlegen. Und wir halten das zum Beispiel so, wir haben halt einfach auch rudimentär, weil wir natürlich mit Unbekannten und Vortragenden, die wir noch nicht kennen, kommunizieren, aber wir haben halt auch Transportwege festgelegt. Und wir sagen den Leuten, pass auf, wenn du deine Slides schickst, die unbekannte Sicherheitslücken enthalten, dann schau, dass du die irgendwie verschlüsselst. Und wenn nicht, dann lass es. Ja? Dann schick sie mir bitte nicht. Ja? Dann müssen wir uns treffen. Oder wie auch immer. Ja? Und wenn Sie Verschlüsselung hinterfragen, als technische Umsetzung, wenn Sie zu einem Hersteller gehen, der sagt, ja, wir haben verschlüsselt, ja, dann passen Sie auf. Reden Sie mit niemandem, der darüber keine Auskunft gibt. Ich weiß, das ist das Idealziel, aber wenn jemand sagt, na, der Code ist proprietär, den schaut gar keiner an, ja, dann ist das ein Sicherheitsmanko. Irgendwer muss den mal anschauen, und zwar nicht der, der ihn geschrieben hat, sondern ein anderer. Ja. Sie kennen Secure Code Audits, ja, die Firmen, die das machen. Wenn da niemand sich in die Karten schauen lässt, dann stimmt irgendwas. Ja? Und Algorithmen müssen offengelegt sein. Das ist ein Prinzip, das ist aus dem 19. Jahrhundert. Ein französischer Kryptoanalytiker der französischen Armee, ja, hat diese Prinzipien aufgestellt, das finden Sie auch. Ja? Aber wenn jemand Ihnen den Algorithmus nicht nennt, ja, oder sagt, hey, den habe ich erfunden, ich habe ein Patent drauf, das sage ich dir nicht, ja, lassen Sie die Finger. Und ein guter Tipp ist auch noch, verfolgen Sie die Schlüssel. Schauen Sie sich an, wo die Software die Schlüssel hinlegt und wo die liegen. Ja? Wenn die Schlüssel irgendwo anders hinwandern und da gebackupt werden und der auch noch drauf kann, oder wenn der Anbieter sagt, ja, Ihre Daten sind verschlüsselt und sollten Sie den Schlüssel jemals wieder verlieren, können wir den wieder herstellen. Ja, ja, schön, aber das mache ich lieber selbst. Ja? Aber Sie werden lachen, es gibt Anbieter, die haben sich halt hier ein paar Passwords genommen, kaufen sie Softwarekomponenten, verpacken das neu, bauen eine Website und sagen, hey, das ist die Lösung. Ja? Das sollte man hinterfragen. Und ganz wichtig, ist jemand vom FBI anwesend? Nein? Gut. Also Hintertüren würde ich gar nicht erst akzeptieren, weil es gibt Kryptografen, es gibt keinen Unterschied zwischen Hintertür und Vordertür. Ja? Weil entweder ich kann die Daten entschlüsseln oder ich kann es nicht. Punkt. Ja? Und wenn dann eine Software entweder aus, ich sag mal, gesetzlichen Gründen oder aus anderen Gründen sowas erlaubt, ja, dann ist sie zu hinterfragen. Man kann sie dazu immer noch verwenden, aber dann halt nur für die richtigen Daten. Ja. Aber das muss ich auf jeden Fall testen oder testen lassen. Und was ich halt noch tun muss, theoretisch ändert sich das bei jedem Upgrade. Das heißt, wenn Sie das einmal durchlaufen haben und der Hersteller hat neue Features, also Pro-Tipp, neue Features, wenn Sie das irgendwo lesen, Vorsicht, ja, vielleicht kommt das dazu. Ja. Sie müssen schauen, ist das immer noch so? Ja, aber das kennen Sie auch aus der IT. Wenn, dass Sie periodisch schauen müssen, ob das so ist, wie Sie es beschlossen haben oder eingekauft haben, ist klar. Ja. Gut, dann komme ich zu den Fragen. Haben Sie Fragen dazu? In dem Komplex. Weil wir haben noch genug Zeit. Ich werde es schnell. Aber Sie können mir unangenehme Fragen stellen. Sonst frage ich Sie. Gut. Wer hat das schon mal gemacht? Also wer hat die eigene Kommunikationsinfrastruktur mal hinterfragt? Hm? Das ist ein bisschen wenig. Kennen Sie etwas noch?
Persönlich?
Ist halt die Frage, ob man es sagen darf. Ja. Also es macht Sinn.
Sie sind nicht der Einzige, der sich gerne mit Ihnen unterhalten würde.
Bitte?
Sie sind nicht der Einzige, der sich gerne mal mit Ihnen unterhalten würde.
Ich weiß, da muss man Schlange stehen mittlerweile oder Nummern ziehen. Ja. Aber ich fürchte, die Nummernvergabe ist manipuliert.
Das kann nicht sein, ja.
Ja, Sie sind fertig.
Ich bin fertig.
Am Ende des Vortrages, wir haben fertig. Danke Ihnen für den Vortrag, fürs Kommen.
Ja.
Und würde erstmal kurz einen Applaus bitten und den nächsten Referenten dann nach vorne bitten. Und ich denke, Sie bringen.